SRF 1.
Halb eins, Rendezvous. Schön haben Sie eingeschaltet. SBB und Südostbahn tun sich auf zwei Strecken zusammen und versprechen Verbesserungen für die Reisenden. Genaueres gleich. Das erste Händeschütteln ist über die Bühne. Der G20-Gipfel in Hamburg hat begonnen. Wir sagen, was die Mächtigen nun besprechen. Das Gebiet rund um die nordirakische Großstadt Mosul ist zu großen Teilen verwüstet. Nun aber kehrt zögerlich wieder Leben ein. Der Bericht aus einem Jesidenstädtchen. Und die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten zahlt sich für die Schweizer Journalistenschule Matz nicht aus, sagt der Schuldirektor.
Wenn wir nur Journalismusausbildung anbieten würden, würden wir einen Verlust machen, in den meisten Jahren.
Was das für die Schule heisst, um 13 Uhr in unserer Serie von Breaking News zu Fake News. Im Studio sind Brigitte Kramer und Ivan Lambricke mit den Nachrichten.
Ab Ende 2020 sollen Zugreisende ab Basel oder Zürich nicht mehr umsteigen müssen, wenn sie über die Gotthard-Bergstrecke ins Tessin fahren. Denn die Schweizerische Südostbahn will die Linie von der SBB übernehmen. Auch möchte sie die Interregio-Linie von Bern über Zürich nach Chur betreiben. Die beiden Unternehmen haben heute eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Das Bundesamt für Verkehr muss allerdings noch die Konzession erteilen. Es handelt sich um eine strategische Kooperation, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmen. Auf den beiden Linien werde die Südostbahn mit eigenem Rollmaterial fahren. Vermarktet werden die Linien aber von beiden Unternehmen. In Hamburg hat der G20-Gipfel der großen Wirtschaftsmächte begonnen, begleitet von neuen Krawallen. Auch heute wurden Polizisten von gewalttätigen Demonstranten angegriffen. Mehrere Autos wurden in Brand gesetzt. Laut Polizei wurden seit gestern Abend über 110 Beamte verletzt. Wie viele Demonstranten, ist unklar. Trotz Verkehrsbehinderungen kamen die Gipfelteilnehmer am Tagungsort im Zentrum Hamburgs an. Dort wurden die Staats- und Regierungschefs von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt. Zum Auftakt des G20-Gipfels trafen auch US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin erstmals persönlich aufeinander. Ein längeres Gespräch der beiden ist noch geplant. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist gesunken. Sie lag im Juni bei 3% und damit 0,1 Prozentpunkte tiefer als noch vor einem Jahr. Insgesamt waren im Juni etwas über 133.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind rund 5.500 weniger als vor einem Jahr. Diese Abnahme der Arbeitslosenzahl sei relativ hoch, sagte Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit bilde sich stetig, wenn auch relativ langsam zurück. Der Online-Musikdienst SoundCloud entlässt rund 170 Angestellte und damit schätzungsweise 40% seiner Belegschaft. Außerdem werden die Standorte San Francisco und London geschlossen. Das berichten verschiedene Medien, nachdem einer der SoundCloud-Gründer sich entsprechend in einem Blog-Eintrag geäußert hatte. SoundCloud ist ein Streaming-Dienst, der Musikern als Werbeplattform dient. Das deutsche Unternehmen hat laut eigenen Angaben 175 Millionen Nutzer. Zu Gerüchten, wonach SoundCloud Verluste macht, nahm das Unternehmen bisher nicht Stellung. Deutsche Ermittler haben neue Details bekannt gegeben zu der Internetplattform im Darknet mit Kinderpornografie. Die Plattform sei international ausgerichtet gewesen, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt mit. Es habe Chatbereiche in mehreren Sprachen gegeben. 14 Verdächtige seien festgenommen worden. 12 von ihnen wird sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Verdächtige sollen zum Teil ihre eigenen Kinder anderen Nutzern der Plattform überlassen haben, die sie dann sexuell missbrauchten. Auf der Seite waren fast 90.000 Nutzer registriert gewesen, um illegal kinderpornografische Fotos und Filme auszutauschen und um sich zum sexuellen Missbrauch von Kindern zu verabreden. Der Deutsche Bundesrat, bestehend aus den Abgeordneten der 16 deutschen Bundesländer, hat die geplante Gleichstellung von Schwulen und Lesben bei der Ehe gut geheißen. Damit können in Deutschland künftig auch gleichgeschlechtliche Paare die Ehe eingehen, und dürfen auch gemeinsam Kinder adoptieren. Der Deutsche Bundestag hatte dem Gesetz bereits vergangene Woche zugestimmt. In einem Ort nahe der italienischen Stadt Neapel ist ein mehrstöckiger Wohnblock eingestürzt. Rettungskräfte sind derzeit daran, nach möglichen Opfern zu suchen. Bis zu 8 Personen würden vermisst, sagte ein Feuerwehrmann. Warum das Gebäude in sich zusammenfiel, ist derzeit nicht bekannt. Das Wetter heute und morgen scheint im Norden und Süden teilweise die Sonne und es ist oft trocken bei heißen 30 bis 34 Grad. Gebietsweise hat es Wolken, die vereinzelt auch Schauer oder Gewitter bringen.
Und hier noch ein Blick auf die Straßen. SRF Verkehrsinfo von 12.36 Uhr in der Region Basel. Vorsicht auf der A2 Richtung Luzern. Zwischen der Verzweigung Augst und Arisdorf besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Mit dem Zug von Zürich oder Basel über die Gotthard-Panoramastrecke ins Tessin mit neuen Wagen und ohne umzusteigen. Für dieses Projekt möchten die SBB ab 2020 mit der Südostbahn zusammenspannen. Und auch auf einer anderen Strecke wollen die beiden Unternehmen zusammenarbeiten. Die beiden haben sich also geeinigt im Seilziehen um die Fernverkehrskonzession, die Ende Jahr neu vergeben wird. Keine Lösung hat sich bislang mit der BLS ergeben, die ebenfalls Interesse an so einer Konzession hat. Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Es sei eine Parforce-Leistung, was die beiden Bahnunternehmen erreicht haben, betonen die beiden Chefs, Andreas Meyer von der SBB und Thomas Küchler von der Südostbahn SOB. 4 Monate Verhandlungen, heute Unterschrift. Die kleine SOB hatte der großen SBB Feuer unter dem Hintern gemacht, wie SBB-Chef Meyer zugibt.
Die SOB hatte vor einigen Monaten ein sehr provokatives Angebot kommuniziert, dass man nämlich Gewinn machen könnte, indem man über die Bergstrecke am Gotthard fährt. Das Angebot war illusorisch, das war eine Fantasie. Aber wir haben die Gelegenheit benutzt, miteinander darüber zu sprechen, wo gibt es eigentlich andere Möglichkeiten.
Und die hat man gefunden. So will die Südostbahn 2 Linien für die SBB betreiben. Die eine ist die alte Gotthardstrecke, also die, wo man 3-mal das Kirchlein von Wasen sieht. Die andere führt von Bern, Olten, Zürich bis nach Chur. Die SBB will die Konzession für diese Strecken beim Bundesamt für Verkehr beantragen. Sie gibt dann der Südostbahn den Auftrag, diese Strecken zu befahren und bezahlt auch dafür. Dafür wird die Südostbahn 20 neue Züge von der Stadler Rail kaufen, im Wert von etwa 370 Millionen Franken. Beide Bahnunternehmen würden gewinnen, sagt Thomas Küchler von der SOB.
Uns gelingt der Einstieg ins Fernverkehrsgeschäft, wo wir eigenwirtschaftlich mit Gewinn arbeiten können. Und von dort her haben wir eine klassische Win-Win-Situation. Und es gibt einen dritten Gewinner, das sind die Kundinnen und Kunden.
Die Kundschaft profitiere von höherem Komfort der neuen Züge und von besseren Verbindungen. Seit der Gotthard-Basistunnel offen ist, seit letztem Dezember, haben einige Gemeinden und Kantone geklagt, für viele Zugsreisende seien die Verbindungen schlechter geworden. Laut reklamiert hat zum Beispiel der ägyptische Investor Saviris, der in Andermatt sein Luxusressort betreibt. Auch für dessen Kunden werde es wieder besser, sagt Küchler.
Ja, die werden auf alle Fälle profitieren. Eben, es ist ein besseres Angebot, weil die werden umsteigefrei von Zürich oder von Basel herkommend bis nach Göschenen fahren können. Dort müssen sie dann zwangsläufig umsteigen. Die Mehrfachumstiege, wie sie heute vorhanden sind, die fallen definitiv weg.
Nun wird die SBB beim Bundesamt für Verkehr ihr Konzessionsgesuch einreichen, dass sie diese Strecken weiterhin betreiben will. Danach folgt die Anhörung bei den Kantonen. Auf den Fahrplanwechsel 2020 hin möchten SBB und Südostbahn bereit sein. Ein anderer wichtiger Player im Schweizer Bahnwesen war heute nicht dabei. Die BLS, die der SBB für einige Strecken die Konzession abjagen möchte. Was sagt sie zum Deal ihrer Konkurrenten? Nichts, weil man mit den SBB ebenfalls noch in Verhandlung sei. SBB-Chef Meyer bestätigt es. Die Gespräche gestalteten sich allerdings schwierig. Das aber ist nichts Neues.
Minuten vor 1, Rendezvous, das sind die weiteren Themen. Mit der Carsharing-Plattform Sheru will Amag das Autoteilen aufmischen. Marktleader Mobility kann's gelassen nehmen. Und Gartenbauern im Sommer, Betriebsleiter im Skigebiet im Winter. Für den Walliser Martin Heinzen die ideale Kombination.
Im Herbst kann ich mit meinen Leuten im Gartenbau gehen, Bügelzweck machen und die ganzen Bügel montieren. Wenn es mal im Sommer gottlos regnet und dumm tut, kann halt gehen Stecken streichen.
Zwei Berufe je nach Saison. Unsere Reportage kurz vor eins. Zuerst Hamburg. Die norddeutsche Stadt ist schon seit Tagen im G20-Modus. Bis jetzt haben vor allem die Proteste und die massiven Sicherheitsmaßnahmen zu reden gegeben. Heute Morgen nun hat der Gipfel offiziell begonnen. Um 10 Uhr sind die Limousinen der Staats- und Regierungschefs, begleitet von einem Sicherheitstross, vor der Messehalle vorgefahren. Maren Peters, Sie berichten vom G20-Gipfel für uns. Einige der Staatskarossen hatten Verspätung, sie wurden offenbar von Demonstranten aufgehalten. Wie ist die Situation jetzt in Hamburg?
Ja, schon deutlich ruhiger als gestern Abend und in der Nacht. In Teilen der Innenstadt ist inzwischen auch ein Versammlungsverbot in Kraft getreten. Aber trotzdem gibt es nach Polizeiangaben immer noch Proteste von Kleingruppen meistens. Die haben zum Beispiel mehrere Straßenkreuzungen in der Innenstadt blockiert. Diese Proteste sind inzwischen wieder aufgelöst worden, teilweise gewaltsam, hört man. Ein Helikopter soll zudem mit einer Leuchtrakete angegriffen worden sein. Man spürt hier überall die Nervosität, die ist groß, und die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Messezentrum, wo dieser G20-Gipfel stattfindet, die sind scharf. Es ist alles abgesperrt, keine Autos, keine Taxis, keine Busse, aber überall Polizisten.
Die Hamburger Polizei hat offenbar auch Verstärkung oder mehr Unterstützung angefordert. Merkt man etwas davon, dass die Sicherheitskräfte am Anschlag sind?
Ja, hier drin im Messezentrum merkt man das nicht. Wenn man einen Schritt vor die Tür setzt, merkt man das schon. Aber die Polizei, die Hamburger Polizei, die hat nie ausgeschlossen, dass bei Bedarf noch weitere Kräfte angefordert werden. Das deutet im Moment darauf wahrscheinlich hin, dass eine erneute Eskalation nicht ausgeschlossen wird, wenn mehr Kräfte angefordert werden. Und eine solche weitere Eskalation will die Polizei natürlich unter jeden Umständen vermeiden. Dieser Gipfel, der soll nicht als Krawallveranstaltung in Erinnerung bleiben, denn das könnte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als Gastgeberin an dieses Gipfels vor der anstehenden Bundestagswahl überhaupt nicht gebrauchen.
Sie sind in der Messehalle, Maren Peters. Dort geht es jetzt auch zwischen den Staats- und Regierungschefs ans Inhaltliche. Welche Schwerpunkte stehen zum Auftakt an?
Ja, ganz zu Beginn haben die Staats- und Regierungschefs hier heute über die Terrorismusbekämpfung gesprochen. Da sind sich noch alle weitgehend einig, dass es wichtig ist, enger zusammenzuarbeiten und Finanzierungswege extremistischer Gruppen trocken zu legen. Am Nachmittag, da geht es dann um Weltwirtschaft, um Handel und Klimaschutz. Vor allem beim Handel und im Klimaschutz, da gibt es ja bekanntlich große Differenzen, vor allem zwischen US-Präsident Trump und dem Rest der Welt. Trump hat das Klimaschutzabkommen von Paris gekündigt. Die Frage ist jetzt die große Frage, wie es weitergeht. Und beim Handel, da ist Trump unter dem Motto America First bisher ja als großer Protektionist aufgetreten. Er hat anderen Ländern Grenzsteuern angedroht. Die Gefahr eines Handelskrieges, die liegt in der Luft. Ziel wäre es im Abschlussdokument, ein gemeinsames Bekenntnis gegen Protektionismus und für Klimaschutz hinzubekommen. Im Hintergrund wird heftig gearbeitet und gerungen. Aber ob das zustande kommt, das ist im Moment noch völlig offen.
Am Gipfel kommt es ja auch zur ersten Begegnung zwischen US-Präsident Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin. Was ist von diesem Treffen zu erwarten?
Ja, Trump und Putin, die wollen am Nachmittag bei ihrem Treffen unter anderem über die Kriege in Syrien und in der Ukraine sprechen. Die Rahmenbedingungen, muss man sagen, die sind schwierig. Gegen Trump laufen ja in den USA gerade Ermittlungen des FBI, also der Zentralen Sicherheitsbehörde der USA. Da geht es um mögliche Wahlhilfe der Russen für Trump im Präsidentschaftswahlkampf. Und mit Blick auf Syrien und die Ukraine, da haben beide Länder völlig unterschiedliche Positionen. Das macht eine schnelle Einigung hier mehr als unwahrscheinlich.
Reden wir noch über die Anliegen der Demonstranten. Sie haben in der Nacht mit Protestierenden sprechen können. Was haben die Ihnen gesagt?
Ja, viele von denen sagen, die G20, die bringen nicht die Lösung der globalen Probleme, sondern die sind das Problem. Sie machen die G20, also die wirtschaftlich stärksten Länder der Welt, die repräsentieren ja 2/3 der globalen Wirtschaftsleistung, verantwortlich für Klimasünden, für Kriege, für die wachsende Ungleichheit und die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und auch das Abschmelzen von Sozialleistungen. Andere hier unter den Demonstranten, die sind einfach sauer, dass Hamburg in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt worden ist und die in ihrer persönlichen Freiheit, auch in ihrer Versammlungsfreiheit sehr eingeschränkt worden sind.
Und wird Ihre Kritik von den Mächtigen denn auch gehört?
Es fällt auf, dass die wachsende Ungleichheit fast in keiner Rede fehlt. Also man hat den Eindruck, es wird schon ein bisschen gehört. Ob das auch Konsequenzen hat, das ist die andere Frage. Ob das also tatsächlich ankommt. Die Agenda zumindest, die ist von diesen Protesten und von der Kritik bisher unbeeinflusst.
Vielen Dank, Maren Peters, für diese Einschätzungen und Informationen direkt aus Hamburg auf einer nicht ganz einwandfreien Telefonleitung. Dafür entschuldigen wir uns. Das Carsharing, das Teilen von Autos, ist in der Schweiz fest in den Händen von Mobility. Jetzt aber gibt's Konkurrenz. AMAG, die größte Autoimporteurin der Schweiz, übernimmt die Aktienmehrheit an der Internetplattform Sharoo. Auf dieser können private Autobesitzer ihr Auto weiter vermieten. Derzeit nutzen 50.000 Leute in der Schweiz Sharoo. Zur Verfügung stehen 1.400 Fahrzeuge. Was bedeutet das für den gestandenen Anbieter Mobility? Dieser Frage ist Wirtschaftsredaktor Matthias Heim nachgegangen.
Mobility dominiert mit seinen roten Autos in der Schweiz das Geschäft des Carsharings. Die Genossenschaft existiert in der heutigen Form seit 20 Jahren und hat inzwischen über 130.000 Nutzer, so viele wie nie zuvor. Gleichzeitig ist Mobility auch als Minderheitsaktionärin an Sharoo beteiligt und hat sogar mitgeholfen, die Internetplattform aufzubauen. Daran halte sein Unternehmen auch weiterhin fest, sagt Geschäftsführer Patrick Marti.
Dass wir uns beteiligt haben vor einiger Zeit und auch nach wie vor beteiligt sind, zeigt ja auch, dass wir an das Konzept glauben.
Für Mobility sei Sharoo keinesfalls eine Konkurrenz.
Die verschiedenen Formate befruchten sich gegenseitig. Wir sehen Sharoo als einen weiteren Kanal an, der den Schweizer dazu bringt, sich mit Sharing zu beschäftigen. Daher sehen wir das als positiven Meilenstein an.
In der Tat sind Sharoo und Mobility zwei unterschiedliche Formate. Sharoo bringt private Autobesitzer mit Leuten zusammen, die zeitweise ein Auto benötigen. Bei Mobility nutzen die Mitglieder eines der 3000 Fahrzeuge aus der Mobility-Flotte. Und gerade diese Flotte bietet eine Verlässlichkeit, ist Patrick Marti überzeugt.
Wir haben verschiedene Kategorien von groß bis klein in der roten Flotte. Die werden regelmäßig gepflegt, die werden gewartet, die sind perfekt in Schuss.
Trotzdem, das Carsharing in der Schweiz hat seine stürmische Expansionsphase hinter sich, zumindest für den Moment. Timo Ummacht ist Professor an der Hochschule Luzern und erforscht das Mobilitätsverhalten. Er sieht derzeit gewisse Grenzen erreicht.
Man hat auch so eine gewisse Sättigung im Markt. Also heute sind rund 4% der Führerausweisbesitzer auch Mitglied einer Carsharing-Gemeinschaft in der Schweiz. Bei dieser Sättigung sind natürlich die Carsharing-Organisationen gefordert, auch die Attraktivität für die Kunden zu steigern.
Neue Angebote heisst aber auch neue Formen von Carsharing, so Timo Ummacht.
Also insbesondere in den Städten, das hat sich jetzt deutlich gezeigt, ist der Trend, dass es ein standortungebundenes Carsharing gibt, also das sogenannte Free-Floating.
Das heißt, die Autos stehen nicht fix an einem bestimmten Platz, werden dort abgeholt und wieder dorthin zurückgebracht, sondern stehen irgendwo in der Stadt und werden mit dem Smartphone geortet. Catch a Car heißt das Konzept, das es so in Genf und Basel bereits gibt und das ebenfalls von Mobility kommt. Inwiefern Patrick Marti diese Form von Carsharing noch ausbauen will, ist derzeit noch offen.
Kein Geheimnis, dass wir auch bei Catch a Car logischerweise Gespräche führen mit weiteren Städten. Und wenn sich was ergibt, was strategisch sinnvoll ist, dann würden wir diese Chance auch nutzen. Aber da kann ich noch keine konkreten Angaben dazu machen aktuell. Das ist auch der Fakt.
Mobility, so zeigt sich, ist an neuen Formen des Carsharings nicht nur beteiligt, sondern treibt diese Entwicklung auch voran.
Mosul im Nordirak. Nach heftigen Kämpfen haben irakische Streitkräfte die Terrormiliz IS weitgehend zurückgedrängt. Iraks Premier hat das Ende des IS-Kalifats ausgerufen. Zurück bleiben Trümmer, große Teile der Stadt sind zerstört, vor allem die Altstadt. Aber auch in der Umgebung der Stadt sind die Zerstörung und das Leid groß. Trotzdem kehrt da und dort etwas Leben zurück, wenn auch zaghaft. In Bashika zum Beispiel, einem Jesidenstädtchen unweit von Mosul. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann war dort.
Im kleinen Rathaus von Bashika ist die Wand frisch gestrichen, das Pult ganz neu und auch der Bürostuhl noch im Plastiküberzug, auf dem Hussein Zainal Ali von der Gemeindeverwaltung sitzt. Er verhandelt mit einer Delegation eines internationalen Hilfswerks über die Olivenproduktion und wie sie wieder angekurbelt werden könnte. Dann dreht er sich um, um über die großen Herausforderungen zu sprechen. Im Zentrum des Städtchens gibt es zwar wieder Strom, allerdings sind die Wasserleitungen noch nicht wiederhergestellt. Und noch sind Spezialisten unterwegs, die die letzten Minen wegräumen. Kein Klima für private Investoren. Ein Rundgang durch Städtchen unterstreicht das. In vielen Teilen ist Bashika noch eine Geisterstadt, auch ein halbes Jahr nach der Befreiung. Die Dschihadisten des IS, die sich in Bashika verschanzt und die ganze Umgebung vermint hatten, leisteten Ende Jahr heftigen Widerstand. Die internationale Koalition der Rückeroberer operierte mit Artillerie und Bombardement aus der Luft. Beides hat Bashika schwer zugesetzt. Vielleicht die Hälfte der Gebäude ist noch intakt. Doch an einer Fassade ist der Sohn eines Händlers mit der Bohrmaschine zugange. In einem improvisierten Laden spielt eine Gruppe von Männern Domino. Einer spricht vom Patriotismus, davon, dass man nicht anders kann, als zurückzukehren in die eigene Heimat, trotz aller Schwierigkeiten. Ein paar Hauseingänge weiter stapelt ein anderer Säcke voller Zwiebeln. Bashar heißt er. Er hingegen spricht von den Schulden aus 3 Jahren als Flüchtling im benachbarten Kurdengebiet, dass ihm das Geld ausgegangen sei, er keine andere Wahl hatte, als hierher zurückzukommen. Auch Bashar versucht, sein Geschäft wiederzubeleben oder was davon noch übrig ist. Verlassen habe er Bashika, da hatte er noch einen Coiffeursalon hier. Gerade frisch eröffnet, 10 Tage bevor die Dschihadisten des IS anstürmten und Bashar, seine Familie und die gesamte Bevölkerung unter Todesangst aus dem Jesidenstädtchen floh. Die kleine Religionsgemeinschaft der Jesiden wurde von den sunnitischen Extremisten als Teufelsanbeter verfolgt. Wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, wurde von den Dschihadisten getötet oder versklavt. Aus Bashika gelang den meisten die Flucht. Doch als Bashar wiederkehrte, fand er den Salon verwüstet. Für die Renovation fehlt ihm die Energie und das Geld. Nun verkauft er erst einmal Zwiebeln und andere einfache Dinge in dem, was von dem Coiffeursalon noch steht. Immerhin, Bashars Wohnhaus ist intakt. Dort harrt die 5-köpfige Familie besserer Tage, werden die Tage kommen. Viele Jesiden sind ins Ausland geflohen, besonders nach Deutschland. Die werden kaum nach Bashika zurückkehren, meint Bashar. Aber wir hoffen natürlich auf einen Neubeginn, sagt er, und wollen daran glauben. Das sagt auch Wissam. Und um es zu unterstreichen, zeigt er eine besondere Baustelle, die eines Jesiden-Tempels. 4 Meter ist der Tempel schon wieder in die Höhe gemauert. Noch ein paar Wochen, dann erhält er auch wieder sein Dach, die typische hochaufragende Spitzhaube. Die Dschihadisten des IS wollten alles zerstören, unseren Glauben, alles, was ihn ausmacht. Es ist ihnen nicht gelungen. Dennoch, vieles, zu vieles ist noch im Ungewissen, ein halbes Jahr danach. Verschiedene Kräfte rivalisieren in der Gegend um die künftige Kontrolle. Die Kurden, der irakische Zentralstaat, niemand ist richtig zuständig, auch das erschwert den Neubeginn. Und es sind unzählige Rechnungen noch offen nach dieser Phase extremster Gewalt. Man kennt sich hier, weiß genau, welche der arabischen Nachbarn mitgemacht haben bei den Dschihadisten, wer Mitläufer war, wer Profiteur, wer gestohlen hat, während die Vertriebenen weg waren. Wie ist unter diesen Umständen ein Zusammenleben mit den Nachbarn wieder möglich? Gar nicht, sagt er an einem Dominotisch. Er relativiert dann, wer sich nicht zu Schulden kommen ließ, ist weiter willkommen. Im Sindschar-Gebirge, dem 2. Siedlungsgebiet der Jesiden westlich von Mosul, sind die Kämpfe noch näher, die politischen Rivalitäten noch komplizierter. Dort haben noch viel weniger Jesiden die Rückkehr gewagt. Aber das Misstrauen sitzt auch in der Ebene östlich von Mosul noch tief, in und um Bashika, und hindert auch hier noch viele an der Rückkehr.
Philipp Scholkmann über den zögerlichen Wiederaufbau nach dem Abzug des IS im Nordirak. In 6 Minuten ist es 1:00. Die meisten von uns haben eine Arbeitsstelle, bei der wir Jahr rein, Jahr raus mehr oder weniger dasselbe tun. Es spielt keine Rolle, ob es Sommer oder Winter ist. Anders der Gartenbauer oder der Skiliftmitarbeiter. Sie brauchen mehrere Jobs und es ist nicht immer einfach, das ganze Jahr eine Beschäftigung zu finden. Nicht so dieses Jahr. Auch die saisonalabhängigen Branchen haben weniger Arbeitslose. Freddy Gasser hat Martin Heinzen besucht. Er pendelt seit 30 Jahren hin und her zwischen Sommergewerbe und Winterjob.
Von Rotwald an der Simplon-Passstraße schraubt sich ein steiler Forstweg hinauf zu einem Bergrestaurant. Für diesen Weg auf 2200 Meter über Meer braucht Martin Heinzen jetzt im Sommer eine Viertelstunde mit dem Geländewagen. Im Winter liegen hier 2 Meter Schnee. Dann hilft kein Auto mehr.
Nur mit dem Ski. Oder aber wir jetzt mit Schnäter oder Piste haben. Sonst haben wir keine Chance.
Martin Heinzen ist fast immer hier oben in den Bergen.
Ich bin eigentlich 3/4 vom Jahr bin im Rotwald. Im Sommer gehe ich im Müfka schlafen, in der Talstation. Und im Winter bleibe ich sehr, sehr viel oben am Bergrestaurant. Ich stehe auf 2220 Meter oben. Das ist viel weicher, als ich hinbreche.
Ja, wir müssen diesen Bericht kurz unterbrechen für eine dringende Verkehrsmeldung. Achtung, Falschfahrer, Vorsicht auf der A7 Kreuzlingen-Winterthur. Zwischen Kreuzlingen Süd und der Verzweigung Grüneck kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht.
Seit 30 Jahren ist das so bei Martin Heinzen. Damals gründete er im Tal unten seine eigene Gartenbaufirma. Doch die gibt ihm im Winter nicht genügend Arbeit. So suchte er eine neue Perspektive.
Da hat man mich gefragt für den Winter, weil ich am Wintergarten, wo nicht viel läuft in den Bergen, ob ich kommen kann pisten. Dann habe ich dazu gesagt, irgendwann im Herbst hat geheißen, der Betrieb übernehmen, der Betriebsleiter kommt nicht mehr. Und dann bin ich einfach von einem Tag auf den anderen Betriebsleiter im Rotwald.
Hier im Rotwald ist Heinzen verantwortlich für einen 1,6 Kilometer langen Skilift, 2 weitere kleine Lifte, 25 Kilometer Skipisten plus ein Schneeschuhwandergebiet. So entwickelte er sich auch beruflich stets weiter.
Ich habe Baumschulist gelernt und nachher Landschaftsgärtner. Und nachher habe ich technische Leiter gemacht für eine Skiliftanlage, bis der Rettungschef diplomierte. Und kann jetzt seit 18 Jahren Schüler auf der Media schweizweit.
Das ist eine Basis, aber es brauchte noch mehr Engagement. Ehegattin Lisi erinnert sich an die ersten Jahre und an einen grossen Entscheid.
Der Skilift war und kein Restaurant. Und die Gäste mussten immer die Ski abziehen und über die Strasse für das Restaurant etwas zu streichen. Und haben gesagt, wenn der Rotwald überleben will, müssen wir ein Restaurant zu oberspuren.
Gemeinsam mit einem befreundeten Hotelier-Ehepaar aus Brieg bauten sie vor 20 Jahren den langgezogenen steingrauen Würfel hoch über Rotwald. Mit klarer Rollenteilung. Er kümmert sich um das Technische, sie, die gelernte Köchin, wertet.
Wir haben seit 3 Jahren jetzt einen Luxus, eine Köchin seit 3 Jahren vorher, haben das alles selber gemacht. Und die ist jetzt im Sommer zu Bönigen, am Prinzersee. Hat die Sommersaison zu Bönigen, im Winter kommt sie zu uns.
Jetzt, im Sommer, ist oben im Bergrestaurant alles verriegelt. Unten im Tal bauen Martin Heinzen und seine Gartenbaumitarbeiter derweil Kinderspielplätze und Natursteinmauern. Oder sie verlegen einen großen Gartenplatz mit Steinplatten. Er hält vor einer seiner Sommerbaustellen für einen Kontrollgang an. Gartenbau, Werkstatt und Skiliftbetrieb – für Martin Heinzen eine optimale Kombination.
Im Herbst kann ich mit meinen Leuten, die im Gartenbau haben, Bügel machen und die ganzen Bügel montieren und am Mittag wieder draufnehmen. Das kann ich mir ein bisschen Zeit teilen, wenn es mal im Sommer gottlos regnet und dumm durchgeht, halt durchgehen. Stecken streichen, weil in der Werkstatt etwas machen.
Heinzens Arbeitsteilung Winter-Sommer ist in der Schweiz keine Seltenheit. Rund 600'000 Menschen arbeiten allein in den saisonalen Branchen Bau und Gastgewerbe. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, bestätigt gegenüber Schweizer Radio SRF, die Arbeitslosigkeit bilde sich auch in diesen Branchen zurück. Martin Heinzen will so oder so nicht von seinem Weg abweichen. Auch wenn es zwischendurch ungewisse Zeiten gebe, tauschen möchte er nach 30 Jahren zwischen Gartenbau und Skilift, zwischen Sommer und Winter, mit niemandem.
Jawohl, freue mich mal auf die Tesa wieder.
Der Bericht von Freddy Gasser. Es ist eins, auf SRF 1 und 4 geht es gleich weiter mit unserer Serie von Breaking News zu Fake News, unserer Serie zum Journalismus. Die Schweizer Journalistenschule Matz bildet nicht nur Journalistinnen und Journalisten aus, sondern auch Kommunikationsfachleute. Ein Widerspruch, über den reden wir gleich nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambrecker.
Zuerst eine wichtige Verkehrsmeldung. Achtung, Falschfahrer. Vorsicht auf der A7 Kreuzlingen-Winterthur zwischen Kreuzlingen Süd und der Verzweigung Grüneck. Kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. In Hamburg hat der G20-Gipfel der großen Wirtschaftsmächte begonnen, begleitet von neuen Krawallen. Trotz Verkehrsbehinderungen kamen die Gipfelteilnehmer am Tagungsort im Zentrum Hamburgs an. Ab Ende 2020 sollen Zugreisende ab Basel oder Zürich nicht mehr umsteigen müssen, wenn sie über die Gotthard-Bergstrecke ins Tessin fahren. Die Schweizerische Südostbahn will die Linie von der SBB übernehmen und auch die Interregio-Linie von Bern über Zürich nach Chur. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist gesunken. Sie lag im Juni bei 3% und damit 0,1 Prozentpunkte tiefer als noch vor einem Jahr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.